Das ist auch wie ein Hirn, das ausflippt. Das ist eigentlich die Perimenopause und all die Symptome, die so anspruchsvoll sind.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Wir starten die Sommerpause mit der Psychohygiene. Ab 18. August sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Folge. Und bis dahin haben wir dir ein paar tolle Best-of-Folgen parat gemacht. Sättige, die euch sehr gut gefallen haben oder uns in bester Erinnerung sind. Und jetzt, wo uns allen mal der Schweiß ein bisschen runterläuft, habe ich an all die Frauen müssen denken, die gerade in den Wechseljahren oder der Menopause sind. Da hört man ja etwa, dass Schwitzen ein grosses Thema ist. Wir können euch alle jetzt ein bisschen besser nachfühlen, wie das muss sein, wenn die Hormone uns plötzlich den Schweiß aus den Poren treibt. Die Folge über die Perimenopause, die Menopause oder die Wechseljahre, die ist besonders gut bei euch angekommen. Die Folge war aber ein bisschen eine spezielle, weil es nicht nur um die Psyche geht. Die Veränderung, die da passiert in uns Frauen, hat eben Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und um da alle Zusammenhänge richtig zu verstehen, habe ich für die Folge mal eine Ärztin zu Gast gehabt in der Psychohygiene. Gynäkologin und Geburtshelferin Rita Spallinger. Und mit ihr möchten wir herausfinden, was die Hormone in den Wechseljahren oder der Perimenopause mit uns anstellen. Mit uns als Ganzes. Mit dem Körper und der Psyche. Und sie hat uns Tipps, wie wir damit umgehen können, so dass wir vorbereitet sind. Oder wenn wir mit drin stecken, dass wir das alles besser einordnen können. Ich bin Tabea Kohl. Rita, es freut mich mega, dass du da bist und wir das so miteinander machen dürfen, das Thema. Mega cool, bist du daher gekommen. Danke vielmals.
Danke dir.
Was mich wirklich gerade so ein bisschen Wunder nimmt zum Start, an was hast du einmal gedacht, wenn du jetzt Menopause gehört hast, also bevor du dich ausgebildet hast?
Ich habe gedacht, das kommt nie.
Wirklich?
Das trifft mich nicht. Eben, gell? Man hat ja das Gefühl, das kommt nie. Das ist möglichst weit weg.
Ja.
Und wenn ich manchmal Patientinnen möchte darauf vorbereiten, die vielleicht etwa so gegen 40 gehen, so ähnlich wie du, und ihnen sage, ob sie das und das Buch mal nicht lesen wollen, dann ist immer wieder die Entdeckung, dass die das nicht lesen. Weil man halt so ein bisschen denkt, wenn ich es nicht lese, dann kommt es auch nicht.
Ja, das hat
den Kopf ins Sand stecken.
Ja, voll. Es hat wirklich etwas. Und man will es irgendwie auch möglichst lang rausschieben, weil es hat irgendwie so ein einen schweren Dünkel, denke ich. So, also man hat so das Gefühl, das ist so etwas Mühsames, was da kommt, auf einem zu irgendwie. Man hört eben von verschiedensten Beschwerlichkeiten und so weiter. Du bist jetzt 53. Bist du schon drin in dieser Menopause oder in diesem Thema, in dieser Abänderung, wie man manchmal auch hört? Oder, ja, wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich bin da ziemlich schlagartig reingekommen nach der Geburt von unserem letzten Kind. Ich bin ganz spät nochmal schwanger geworden. Und zwar, was es selten gibt, mit 45.
Ja.
Und habe dann eine kleine turbulente Geburt, respektive Operation gehabt, wo man musste die Gebärmutter gerade rausnehmen. Und das weiss man, wenn man so grosse Operationen hat, dann wird die Blutzufuhr zum Eierstock unterbrochen und man kommt eigentlich früher in die Menopause. Das heisst, ich bin dann relativ schnell, etwa mit 48, 49 schon in der Menopause gewesen. Und bin da ziemlich schnell drin katapultiert worden.
Ja,
genau.
Du hast natürlich jetzt eine grosse Ausbildung dazwischen gehabt, wo du dich logischerweise auch mit dem befasst hast. Also ist es ja, hast du dich irgendwie ein bisschen vorbereitet auf das Thema, nehme ich an?
Ja, ich glaube, ich habe schon gewusst, auch vor allem, wie vielseitig die Symptome sein können. Also man denkt immer nur bei Walligen, Schlafstörungen, Schweißausbrüchen denkt man an das. Aber es ist ja viel, viel schichtiger. Es kann auch über Hautreaktionen, Gelenkschmerzen, psychische Antriebslosigkeit, Erschöpfung. Es hat sehr, sehr viele verschiedene Symptome. Und auf das bin ich gefasst gewesen, dass es nicht erst dann ist, wenn ich Walligen habe.
Hast du einen Walligen gehabt?
Nein.
So viel zum Thema. Nicht alle Symptome müssen wahrscheinlich auch eintreffen. Also alles hat man ja wahrscheinlich nicht.
Hat man ja. Ich habe natürlich frühzeitig von therapieren. Und das ist auch eine von diesen Messages, die für mich sehr wichtig ist als Gynäkologin, dass ich die Leute ermutigen möchte, nicht zu lange zu warten.
Das ist schon mal sehr ein guter Teaser. Wir gehen da später noch drauf ein, aber zum Start würde ich eigentlich sehr gerne gerade so ein bisschen allgemein noch wissen, weißt du, was ist denn eigentlich Menopause? Es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten, die da rum sind. Eben Abänderung, vorhin schon gesagt, man hört von der Perimenopause oder man hört auch von der Postmenopause. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen.
Mhm. Dann würde ich gerne mal ein bisschen ausholen. Und zwar, wenn ein Mädchen auf die Welt kommt, dann kommt sie etwa mit 1 bis 2 Millionen Eizellen auf die Welt. Und die reduzieren sich dann im Verlauf bis zu der Pubertät etwa auf 400'000. Und dann kommt die fruchtbare Phase, wo eigentlich jeden Monat ein sehr abgestimmtes hormonelles Spiel zwischen dem Hirn und dem Eierstock stattfindet. Das heisst, das Hirn sagt dem Eierstock, du musst ein Ei bereitstellen, mit dem Ziel, dass es befruchtet wird und eine Schwangerschaft stattfindet. Und der Eierstock macht das eigentlich brav in der Regel jeden Monat und verliert dabei aber immer paar hundert Eier. Mit etwa 45 oder eben manchmal auch früher, jetzt wahrscheinlich bei deinen Freundinnen früher.
Wenn es eben schon ein bisschen so Symptome gegeben hat.
Genau, wird der Eierstock langsam müde, immer auf das Kommando von dieser Zentralstelle zu reagieren. Und fängt dann an, weniger Hormone zu produzieren oder ein Zyklus fällt mal aus oder ein Ei ist nicht mehr so ideal. Die Qualität der Eier nimmt auch ab. Und das resultiert daraus in all diesen Symptomen, wo man nachher vielleicht noch draufgehen können. Und das ist dann die anspruchsvolle Perimenopause. Mhm. Das ist eigentlich die Zeit vor der Menopause, wo dann eben ganz viele verschiedene Symptome sind, die sehr, sehr anspruchsvoll sind, um damit umzugehen. Und ist aber eigentlich nur der Eierstock, der sich zunehmend ermüdet. Das nennt man eigentlich so ein bisschen die Wechseljahre. Mhm. Und wenn er dann wirklich ganz aufgibt und kein Ei mehr produziert wird und die letzte Blutung passiert, das ist Menopause. Menopause ist eigentlich definiert als die letzte Blutung im Leben von einer Frau. Mhm. Und das wird retrospektiv diagnostiziert. Logisch. Das heisst, ein Jahr nachdem die letzte Blutung war, das ist Menopause.
Ja.
Und Zeit danach ist Postmenopause und dann beruhigt sich das Hirn wieder. Das Hirn ist nicht einverstanden mit dieser weniger Hormonproduktion von dem Eierstock und fängt von dem Eierstock mega anpeitschen und schüttet ganz viel von diesen Hormonen aus, die FSH und LH. Und die sind eigentlich verantwortlich für all die Symptome, die wir kennen. Ich kann die dann nachher je nachdem noch erklären, wenn das interessiert.
Mhm.
Aber das ist auch wie ein Hirn, das ausflippt. Das ist eigentlich die Perimenopause und all die Symptome, die so anspruchsvoll sind. Und in der Postmenopause beruhigt sich das Hirn wieder. Die Symptome nehmen in der Regel ab. Die Frauen fühlen dann einfach sich wieder recht wohlfühlen teilweise, aber haben dann halt so Langzeitfolgen von dem Hormonmangel. Das wären zum Beispiel dann Ablagerungen in den Gefäß, erhöhter Blutdruck, vermehrte Herzinfarktrisiko. Gerade bei Frauen ist Östrogen sehr protektiv für Herzinfarkt. Also das Risiko ist viel kleiner während der fruchtbaren Jahre und nachher in der Menopause überholen wir dann Männer.
Ah was? Mhm. Ah, das habe ich auch nicht gewusst. Also die Aussichten sind nicht so rosig. Also, aber gleich, also, es ist mal gut, um das irgendwie mal gehört zu haben und so ein bisschen wissen, ah, okay, das passiert. Also das Hirn kommt irgendwie in Stress, weil es merkt, da passiert nicht das, was ich befehle.
Genau.
Es muss irgendetwas machen, es schüttet mehr Hormone aus, um das irgendwie zu stimulieren, dass das passiert in dem Eierstock, aber irgendwie will es nicht so recht. Und das ist eigentlich ganz normal.
Genau. Ja. Ja. Es ist ein Mangelzustand vom Hirn, wo es darauf reagiert.
Ja.
Genau. Und dann ist es sehr fantasievoll, wie es zu diesen Hormonen könnte kommen. Zum Beispiel fängt es einfach an, wie könnte ich zu Östrogen kommen? Und das gibt es im Fettgewebe.
Mhm.
Also fängt es an, von den Fettabbau hemmen, den Stoffwechsel runterfahren und möglichst viele Fettzellen anhäufen.
Ah, das ist dann
und
der Grund.
Nehmen dann ganz viele Frauen in der Menopause zu, vor allem auch um den Bauch herum, damit das Hirn einigermaßen zu dem Östrogen kommt.
Mhm.
Das ist zum Beispiel ein Mechanismus. Neben das vielen anderen.
Schon sehr interessant. Wir bleiben noch schnell ein bisschen bei dem Thema, was es sonst noch für Symptome gibt. Ich bin nämlich mega wundert, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen auf das Psychologische auch noch eingehen, weißt, was dort für Anzeichen gibt. Aber auch so körperlich, was zeigt sich noch?
Also eben, wir haben die klassische Trias mit Hitze, walligen Schweißausbrüchen. Dummerweise ist das oft in der Nacht.
Ja.
Das heisst, die Leute schlafen sehr schlecht. Der Schlaf ist beeinträchtigt. Was auch ganz ein typisches Muster ist, dass die Leute erschöpft einschlafen und am Morgen um 4 Uhr aufwachen, nicht mehr wieder einschlafen können. Weil eben das Hirn so pulsatil die Hormone ausschüttet.
Mhm. Also, dass man irgendwie auch einen höheren Blutdruck hat während dieser Zeit, heisst das?
Und Puls, genau. Das sind eben dann so, die, so wie eine Attacke eigentlich ist es. Genau. Und das vom Gewicht haben wir schon besprochen, Gewichtszunahme. Denn viele haben eine trockene Haut, die Schleimhaut sind trocken, die Augen werden trocken, die Schleimhaut in der Vagina wird trocken, Schmerzen bei Geschlechtsverkehr, es beißt, es juckt, ohne dass ein Pilz oder ein Infekt vorhanden war. Genau, die Haare werden tendenziell dünner. Sie können auch eher ausfallen, weil man einen relativen Überschuss von den männlichen Hormonen hat, weil die weiblichen runtergehen. Aber das ist nur relativ, oder?
Ja.
Im Verhältnis. Dann typisch ist auch Gelenkschmerzen. Weil das FSH, das Hormon vom Hirn, das ist eigentlich neurotoxisch, dass du die Entzündungsmediatoren generieren, die dann eben so Gelenksentzündungen machen können.
Mhm.
Viele Frauen haben an allen Gelenkschmerzen. Genau. Und dann tun die Hormone natürlich sehr, sehr das Hirn beruhigen. Und auch die Neurotransmittoren regulieren, wie die Glückshormone, Serotonin, Dopamin. Die kennen wir alle. Und wenn die abfallen und nicht mehr beruhigt werden, dann hat man eben die Ruhelosigkeit, die verminderte Belastbarkeit, Stimmungsschwankungen, auch Gereiztheit, Impulsregulationsstörungen, so Sachen.
Mhm.
Bis Depression.
Also ein grosses Spektrum, das da auf uns zukommt, wir Frauen. Wie lange hat man denn solche Sachen? Hat man das ein Jahr? Oder hat man das 2 Jahre? Oder hat man das 2 Monate? Oder wie lange kann man das haben?
Also da hat man grosse Studien gemacht mit grossen Probandenanzahlen. Also bis 1400 Frauen hat man über 16 Jahre beobachtet. Da gibt es eine bekannte Studie und die sind gekommen, also im Durchschnitt zwischen 5 bis 10 Jahren kann das dauern. Und wenn man die Symptome schon hat, während man noch einen Zyklus hat, das wäre jetzt in der Perimenopause, die wir vorhin definiert haben, also man hat noch einen Zyklus, aber der Eierstock ist einfach langsam müde, dann geht das tendenziell länger, wie wenn die Symptome erst auftreten in der Menopause, das heisst, wenn die letzte Blutung war und das Jahr vorbei ist.
Mhm.
Dann geht das tendenziell 2-3 Jahre.
Mhm.
Also, aber wir reden von Jahren, nicht Monaten.
Wir reden von Jahren. Und wir reden von, was ist die klassische Zeitspanne?
5 Jahre, würde ich sagen.
5 Jahre zwischen 45 und 50.
Aha, von der Eintritt von der Menopause. Das ist eigentlich 45 bis 50 und eine frühe Menopause ist von 40 bis 45 und eine vorzeitige ist vor 40 und eine späte ist nach 55 und durchschnittlich mit 51 kommt man in die Menopause.
Also wir machen das irgendwo alle durch. Wir haben das früher oder später. Jetzt sind das Symptome, die nicht unbedingt lässig sind, wenn man die in Aussicht gestellt bekommt. Und gleich kann ich mir vorstellen, dass die einen einfach herausfordernder sind als die anderen. Was würdest du sagen, was erlebst du auch im Praxisalltag? Weißt du, was ist so mega herausfordernd an diesen Symptomen?
Also generell finde ich die Frauen unglaublich ein tapferes Geschlecht. Das finde ich immer wieder bewundernswert, wie viele Frauen wahnsinnig viel auf sich nehmen, auch mit Schlaflosigkeit und Schwitzen und Gelenkschmerzen. Aber wenn es dann so zu Stimmungsschwankungen kommt, Reizbarkeit oder auch sehr so Angstzustände, dann kommen sie oft und haben sehr eine grosse Bereitschaft für eine Therapie.
Mhm. Also wirklich also, das Psychische, oder? Also das Körperliche kann man irgendwie hinnehmen, aber wenn es einem nicht mehr gut geht, wenn man sich irgendwie verändert als Person, kann ich
Sie
mir
sagen
vorstellen.
Oft, ich bin nicht mich.
Ja.
Auch in der Partnerschaft oder der Partner reagiert, Kinder reagieren, falls die noch rum sind.
Mhm.
Die sind ja oft dann auch so ein bisschen am Ausziehen.
Je nach Alter, um das Kind überkommt. Genau. Wenn natürlich dann mit 45 oder 43 noch ein Kind kommt, dann ist es sicher noch nicht so alt. Genau. Was hast du das Gefühl, wie ist das denn in der Gesellschaft? Also je nachdem, wenn das man ja dann in die Perimenopause kommt, also wenn die Wechseljahre sind, kann ja das auch grosse Herausforderungen haben für einen selber, wo man einem gerade ist, stelle ich mir vor, oder? Also wenn man jetzt die ganze Zeit schwitzt und man irgendwo vielleicht einen Job hat, wo man ja muss irgendwie gut aussehen oder so, oder? Nicht immer kann das T-Shirt wechseln oder das Fenster auftun oder je nachdem. Mhm. Stelle ich mir mega herausfordernd vor.
sehr. Und was ich halt beobachte, ist eben jetzt die Leute, die klassisch, in einem klassischen Alter Kind haben, die ist wirklich so gegen 45, tun sie auch ihr Leben oft nochmal bilanzieren und machen beruflich nochmal einen Neuanfang oder geben ihrer Karriere nochmal einen richtigen Schub. Kommen dann auch oft in verantwortungsvolle Positionen, arbeiten hochprozentig und müssen dann eben auch wie sagen wir, energetisch parat sein und können sich nicht leisten, einfach die ganze Nacht nicht schlafen. Oder eben einfach auch so einen Brain Fog haben, so neblig sein. Mhm. Und sind auch oft exponiert, haben Leitungsfunktionen und das beißt sich sehr. Und das ist ein grosser Nachteil, wenn man sich mit Männern vergleicht in dem Alter, oder? Mhm. Also mit den männlichen Kollegen dann in einem Wettbewerb stehen, ist die Frau sicher sehr benachteiligt, wenn man es nicht therapiert. Mhm.
Du hast jetzt das Wort gerade ins Maul genommen, Therapie in dem Fall. Vielleicht können wir ja dort schon mal ein bisschen kurz drauf schauen. Also was heisst das? Was kann man denn machen? Also ich sehe, das ist wirklich ein grosses Thema, gerade eben, wenn man noch im Berufsleben steht und das einfach, man kennt sich ja, man hat dann vielleicht einen Job angenommen, so wie man sich kennt, wie man ist. Und wenn man sich dann in der Psyche ja auch noch mega verändert, weiss man ja vielleicht selber gar nicht mehr, wer man ist und was man wirklich kann und wie leisten und man kann sich irgendwie wie selber nicht mehr so recht vertrauen, stelle ich mir vor. Also im schlimmsten Fall, das muss ja nicht jede Person das gleiche erleben.
Mhm. Also eben, man sagt ja, 8 von 10 Leuten haben Symptome. Ja. Also es sind 2 Glückliche, die nichts haben.
Ja.
Also der Großteil hat.
Genau.
Mhm. Und es ist eigentlich genau so, wie du beschreibst. Das ist so ein bisschen mein Alltag bei Frauen, die kommen und wirklich parat sind, und sagen, helfen Sie mir. Mhm. Ich möchte Therapie. Aber es gibt auch solche, die sagen, ich möchte nichts machen. Das ist durchaus auch eine Option. Man muss nichts machen, wenn man die Symptome nicht hat. Mhm. Und dann gibt es die klassische Hormontherapie. Da würde man einfach eigentlich das im Körper zurückgeben, was er vermisst. Östrogen und Progesteron. Also das gibt man bioidentisch. Das heisst, natürlich körpernah die gleiche chemische Zusammensetzung wie die Hormone, die der Körper macht. Und dann beruhigt sich das Hirn und dann kommt man wieder zurück zum Normal. Und dann gibt es natürlich ganz grosse Palette an nicht-hormonellen Therapien. Und die sind auch sehr interessant und die werden oft halt zuerst ausgelotet, je nach Leidensdruck und je nach Zeitpunkt, wo eine Patientin kommt. Mhm.
Also gehen wir doch gerade schnell zu denen natürlichen, die in dem Fall als erstes Mal vorgeschlagen werden. Also ich nehme jetzt an, dass wenn man diese Hormone gibt, das hat nachher auf alles eine Auswirkung. Also auf psychische Auswirkungen, wo man dann irgendwo wie merkt, dass es eben auch eine grosse Veränderung kann mit sich bringen, wie auch auf die körperliche. Mhm. Ist das richtig?
Ganz genau. Ja.
Also mit quasi 2 Hormone, wie du jetzt erwähnt hast, oder eben, ja, diesen Therapien kann man da schon relativ viel machen. Was heisst denn das? Was ist denn phytologisch möglich?
Also was man sicher zuerst mit der Patientin bespricht oder mit der Frau, ist, dass man eine Lebensstilanpassung macht. Ich glaube, das ist jetzt mal noch nicht phytotherapeutisch, sondern einfach, dass man sagt, es ist wichtig, dass man sich bewegt. Bewegung bekommt ganz andere Stellenwert. Regelmässig Sport machen, einbauen in den Alltag. Dann tut man sicher die Ernährung noch ansprechen, also dass man eine Ernährungsumstellung macht mit viel Gemüse, hohen Eiweißanteil, wenig prozessiertes Essen. Genau, dass man dort einmal schaut. Und dann sicher Nikotin abschrauben, Kaffee abschrauben. Das klingt jetzt alles so lebensfeindlich.
Ja.
Und den Alkohol reduzieren, womöglich.
Eigentlich das, was man immer schon das Leben lang predigt bekommen hat, sollte man dann ganz sicher machen.
Genau, und der Schlaf hat halt auch ganz neue Stellenwerte und sich viele Systeme erholen, Auszeiten, Regenerationszeiten einbauen, Gebetszeiten, Meditationszeiten. Genau, also die Lebensstilmodifikationen nennen wir das. Mhm. Das ist immer das Erste.
Wenn du redest von Gebetszeiten, Meditationszeiten, dann kann man jetzt dort zum Beispiel jetzt im Thema, man hat irgendwie in der Gesinnung Veränderung, oder nicht in der Gesinnung, sondern in der Persönlichkeit, dass man eben vielleicht nicht so der fröhliche Mensch ist mehr, wie man das vielleicht kennt hat. Mhm. Kann man denn dort nicht auch einfach nur mit dem Einfluss nehmen, mit Mindset-Veränderung oder mit dem, dass man halt all die Themen anwendet, die es gibt in der Psychologie?
Ich glaube, es ist immer eine Frage vom Ausmaß vom Hormonmangel und die Menschen sind, also die Frauen sind sehr unterschiedlich, wie sensitiv sie auf den Abfall reagieren. Mhm. Und bei einem gewissen Ausmaß gibt es Frauen, wo das hilft allein. Also das ist sicher eine Möglichkeit, aber es hilft vielen Frauen nicht allein. Also es ist wie, am Schluss ist es ein Putzle von Sachen, wo am Schluss wieder einen positiven, vitalen Mensch ausmachen. Mhm. Also das ist sicher ein wichtiger Faktor. Aber wenn man würde sagen, das schaffst du allein mit dem, das ist eben das, wo ja die Frauen auch darunter leiden, dass sie es eben nicht mehr können steuern mit ihrem Willen. Die wollen ja nicht launisch sein und die wollen ja nicht antriebslos sein und überfordert. Das sind oft Frauen, die sehr gut im Leben gestanden sind, die produktiv sind, belastungsfähig. Das ist wie wenn sie sagen oft, ich bin nicht mich selber. Also sie können sich nicht steuern.
Ja.
Und dann finde ich es manchmal ein bisschen, sagen, hey, nur mit dem, das greift ein bisschen zu kurz.
Ja.
Es ist ein wichtiges Mittel, aber eins von ein paar.
Also, das ist etwas, was du am Anfang mal sagst, was du magisch an die Hand gibst. Das sind so praktische Sachen, die man einfach mal machen kann. Sich in die Richtung gesund ernähren, gesunden Lebensstil, gute Achtsamkeit ins Leben hineinbringen.
Ja, genau.
Was wäre ein weiterer Schritt?
Nachher gibt es ein paar pflanzliche Produkte, die sicher helfen. Also viele kennen sicher den Mönchspfeffer. Das ist eine Pflanze, wo man eigentlich sagt, die ist Östrogen aktiv. Progesteron aktiv und die gibt man vor allem bei Beschwerden, die man vor der Mens hat. Das ist ganz am Anfang von dieser perimenopausalen Zeit. Da haben die Frauen viel so Brustspannen, eben Launenhaftigkeit, komische Blutungen und der Mönchspfeffer schafft das manchmal, um das wieder einrenken.
Mhm.
Dann in der späteren Menopause brauchen wir viel die Traubensilberkerze. Das ist auch eine Pflanze, die wird auch Frauenwurzel genannt. Die Wurzeln, die greift an die Östrogenrezeptoren an. Das hilft manchen Frauen auch, vor allem auch manchmal am Anfang. Die ersten paar Übergänge kann das oft kompensieren.
Mhm.
Und nachher kommen noch so die klassischen Phytotherapeutika, also das sind Stoffe aus den Pflanzen, wo man sagt, die wirken wie Östrogen. Und da haben wir sicher die Jamswurzeln gehört dazu, den Soja, Salbei, Lavendelkapseln. Nachkerzenölkapseln, genau, Topfen, Weizenkeim, Rotklee, da gibt es einiges.
Mhm.
Und all das hilft nicht allen Frauen, aber einen Teil.
Du hast es gesagt, das hat auch eine Auswirkung eben auf die Stimmung, das hat eine Auswirkung auf verschiedenste Symptome, die man hat im Körper. Wie ich dich verstehe, werden diese ganzen Symptome stärker. Je näher dass man bei der Menopause ist, wird das mehr. Also das heisst, man muss sich einfach gut beobachten, wahrscheinlich, wenn man mit so einer Therapie anfängt. Und wenn es zu wenig mehr wirkt, muss man irgendwie weiter schauen, wenn man das will.
Ganz genau. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich gehe gerade direkt in eine Hormontherapie rein, weil ich bin zu fest beansprucht, zu fest eingespannt. Eben, ich bin jetzt beruflich in einer neuen Position oder meine Beziehung daheim kriselt viel zu fest durch mein Verhalten. Ich will direkt eine Therapie, eine Stabilisierung von der Situation.
Mhm.
Das ist nicht etwas, das man muss stufenweise durchmachen muss. Das ist einfach sehr unterschiedlich, wie die Frauen eingestellt sind zu diesen Therapien.
Mhm. Also Hormon kann da irgendwie helfen, wie du sagst. Ich finde das noch spannend. Du bist recht pro Hormon, gell? So, gell? Also, wir haben schon im Vorgespräch und miteinander geredet haben. Du findest so, hey, Hormon, nee, das ist einfach wirklich nicht schlecht. Also, das hat durchaus seine positiven Seiten. Weil, das hat irgendwie auch so einen kleinen negativen Anstrich. So, Hormon nehmen. Also, ich wollte eher mit der Schwangerschaftsverhütung in Kontakt kommen, hat man eher das Gefühl, so, ja, hormonfreie Verhütung ist besser für den Körper, man ist mehr bei sich selber, man lernt sich besser kennen. Das ist das, was ich aus meinem Umfeld viel mehr höre, als jetzt eben so, ja, sicher, klar, Hormone nehmen. Ausser, dass das einfach immer noch die sicherste Verhütungsmethode ist.
Mhm.
Also, ausser, dass man keinen Sex hat. Aber sonst, man probiert es eigentlich möglichst nicht so zu nehmen, so in meinem Umfeld. Was denkst du da dazu?
Es ist halt der generelle Trend, oder möglichst natürlich
genau.
zu sein. Und das ist so, aber das ist wie eine andere Phase. Das, ist nicht, das kann man nicht vergleichen mit der Reproduktion, die du jetzt ansprichst.
Mhm.
Pille versus ein Mangelzustand, wo der Körper wieder reinkommt. Das sind wie andere, man gibt eigentlich im Körper etwas zurück, was auch zu wenig hat. Also wie wenn eine Schilddrüse nicht gut funktioniert, dann tut man nachher die Hormone ersetzen. Und darum heisst es auch eine Hormonersatztherapie. Man gibt eigentlich möglichst natürlich einen Eierstock zurück oder im Hirn am Schlussendlich, was es vermisst. Und das hat halt auch sehr weitgreifende Folgen. Also eben zum Beispiel Arteriosklerose, das Herzinfarktrisiko. Dann weiss man, für die demenzielle Entwicklung ist sehr positiv, wenn man das Hirn nicht, wenn man dem Östrogen gibt. Es gibt Osteoporose, die Knochenbrüchigkeit, also Östrogen hilft, dass der Knochen nicht abgebaut wird. Dann gibt es ja die Frakturen im Alter. Mhm. Also es hat schon weitreichende gesundheitliche Konsequenzen, wenn man im Körper das nicht wieder zurückgibt.
Ja.
Hingegen, dein Zyklus in der fruchtbaren Phase funktioniert wunderbar, das ist kein Defizit. Das ist nicht ein Mangelzustand. Ja. Das ist wie etwas völlig anderes. Mhm.
Und darum ist es für dich wie ein Medikament nehmen?
Es ist für mich ein Mangelzustand beheben, damit Frau wieder ein produktiv, positives Leben kann führen kann.
Ja.
Genau. Mhm. In einer Zeit, wo halt gesellschaftlich für uns ist man noch nicht alt.
Das ist so gemein, oder? Das ist so irgendwie, manchmal macht mich das fast ein bisschen hässig, weil ich so weit denke, heieiei, oder? Also dann bist du dann irgendwie auch noch im Defizit, weil du jetzt eine Frau bist, dass du dort dann irgendwie auch nicht so kannst mehr noch geben. Da kommt das auch noch rein. Beim Mann gibt es ja auch noch eine Abänderung, irgendeine ist hormonelle, aber die kommt irgendwie später, gell?
Die kommt später. Genau, die Andropause.
Ist so ein bisschen fies. Also, nicht so gerecht behandelt.
Das ist, genau, und da kann man halt sagen, da finde ich, hilfe ich vielen Frauen, damit sie die gleichen Chancen haben wie Männer, gerade in einem beruflichen Setting, wo sie sagen, hey, ich mache mich nochmal auf. Ich will nochmal Ziele erreichen. Und für das brauche ich eine gewisse Vitalität. Mhm. Auch psychisch. Ich muss eine Merkfähigkeit haben. Ich muss mich konzentrieren können. Es kann nicht sein, dass ich so einen Nachteil habe.
Mhm. Muss man aber alles auch nicht machen?
Muss man alles auch nicht machen. Das ist sehr eine individuelle Entscheidung. Und hängt eben aber sehr vom sozialen Setting ab. Wo steht man drin? Was will man?
Mhm. Also, gibt's auch, erlebst du es viel, dass Frauen es dann nicht machen?
Immer weniger. Also es ist ein bisschen eine Generationenfrage. Jüngere Frauen jetzt wie du, die so in die Menopause kommen in ein paar Jahren, die sind viel besser aufgeklärt, die wissen viel mehr. Sie wissen, es sind andere Hormone, es sind bioidentische Hormone, mir gibt es über die Haut. Es ist nicht wie damals mit der WHI-Studie, wo man abbrechen musste, weil synthetische Hormone waren, weil man sie oral gegeben. Es ist wie eine andere Generation Therapie, die man heute macht, wo man weiss, es ist ein minimales Brustkrebsrisiko verbunden. Man tut viel mehr auch noch an den anderen Faktoren, wie Bewegung, Gewicht, Lifestyle, wo man weiss, das sind ganz schwere Risikofaktoren für einen Brustkrebs. Also man tut nicht nur an diesen Hormonen umschrauben.
Mhm.
Und durch diese Aufklärung sind eigentlich die Leute viel mehr bereit für Therapie.
Mhm.
Und sie sind auch tendenziell, finde ich, sie erwarten mehr von dieser Zeit als unsere Eltern.
Mhm.
Es ist wie eine neue Generation, Frau, finde ich.
Mhm.
Und die ältere Generation, die hat das oft, die ist dann auch schon in der Postmenopause, zum Darm haben aufgehört. Da kann man auch oft nicht mehr anfangen, weil man hat nur 5 Jahre nach Menopause, wo man mit den Hormonen anfangen kann. Nachher sind die Veränderungen in diesen Gefäßen schon vorgeschritten. Und wenn man dann nochmal Hormone drauf gibt, dann ist das Risiko für eine Thrombose oder einen Herzinfarkt zu groß.
Ah, wow.
Mhm. Also es ist, man nennt das Window of Opportunity, wo man einfach die 5 Jahre nach Menopause hat man so ein Fenster, wo man das nachher geben kann.
Also das heisst, etwa 10 Jahre vom Leben muss man sich irgendwie mit dieser Menopause im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, wirklich beschäftigen, dass man irgendwie wie weiss, okay, in dieser Zeit schaue ich mir sehr gut, dass ich vielleicht im Alter dann nachher so den Bliss habe, dass es mir dann eben wieder gut geht, weil mein Hirn nicht mehr spinnt.
Ja, oder ich denke, es ist halt auch, wenn man dann gute Knochen hat, hat man ganz andere Beweglichkeit.
Ja.
Man stürzt weniger, man hat weniger Knochenbrüche, man hat eine andere Vitalität. Und heute werden ja die Leute eben viel, viel älter.
Genau.
Und das ist eigentlich schade, wenn man dann so gebrechlich so lange Jahre noch verbringt. Oder? Mhm. Es ist eigentlich eine Investition, auch man möchte gesund älter sein. Das heisst, da geht es nicht um Anti-Aging und cool aussehen, sondern das sind gesundheitliche Faktoren. Mhm. Wie gesund ist mein Knochen? Wie gesund ist mein Herz? Meine Herzkranzgefäße? Wie ist mein Druck? Das sind sehr langfristige gesundheitliche Auswirkungen, die da sehr positiv beeinflusst werden. Das ist mehr als einfach nur Anti-Aging.
Mhm. Also es kann einem da wirklich mega helfen, dass man dort irgendwie auch in Zukunft kann ein bisschen arbeiten kann oder dass man einfach vielleicht das auch genau als Zukunftsperspektive anschaut. Hey, vielleicht nach dieser Zeit geht es mir dafür besser. Also nehme ich doch jetzt schon etwas, dann geht es mir jetzt auch besser und nachher noch besser. Also ja, okay, verstehe ich alles mega gut und ist schön, dass es mittlerweile auch diese Möglichkeiten gibt. Also was ich wirklich noch gerne würde wissen, weil das ist ja so ein grosses Thema, wo eben negativ irgendwie daherkommt. Gibt es denn auch noch etwas Positives an dieser ganzen Thematik Menopause?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist ich finde es eine spannende Zeit, weil das finde ich auch bei den Patientinnen spannend. Es kommt Persönliches rein. Also es ist, man ist eine Art an einem Punkt angekommen, wo man auf einen Teil zurückschaut, wo man gelebt hat. Und wenn man nicht frühzeitig stirbt, hat man doch noch einen grossen Teil vor sich, den man gestalten kann. Und dort, dass die Menopause wie so nochmal aus Brennglas benutzen, wo man nochmal schauen kann, was zählt wirklich, was ist mir wichtig, was möchte ich vielleicht nicht mehr weiterführen, wo möchte ich sogar noch mehr Energie investieren, was möchte ich verändern. Das sind grosse Chancen, finde ich. Mhm. Und vieles muss man auch nicht mehr. Es ist auch eine Zeit, wo auch, es gibt immer wieder Frauen, die auch sehr befreit kommen und sagen, ich finde es eine wahnsinnig gute Zeit, weil ich nochmal vieles neu ordnen kann und auch die Freiheit dazu habe, vieles nochmal neu zu ordnen.
Es ist ja auch so ein Ende dann mit der Menopause von einer sehr langen Zeit, die man ja eigentlich erlebt hat oder mit einem Rhythmus, wo so ganz immer war, ist jeden Monat. Man hat immer irgendwie auch immer gewusst, jetzt ist wieder ein Monat rum oder 28 Tage oder wie viel, das man dann gehabt hat. Ich kann mir das schon noch gut vorstellen, dass es wirklich so einen ganz neuen Abschnitt irgendwie einläutet. Mhm. Dass es so, ja, abgesehen von jetzt Alter oder so, sondern wirklich so wie es vor und es danach kann geben.
Es gibt auch Frauen, die sehr das Leben lang unter starken Blutungen leiden zum Beispiel, ja, und das sehr befreiend finden. Einfach mal die Ruhe von nicht jeden Monat das Gefühl, ich verblute fast einmal.
Mhm.
Und die Bilanzierung, das kann man auch sehr positiv konnotieren, weil da drin noch mal viel Gestaltungsfreiheit liegt.
Was empfiehlst du jetzt vielleicht gerade in diesem Zusammenhang? Also weißt du, dass man sich wie wieder neu ausrichtet. Kannst du da vielleicht wie auch, hast du irgendwie einen Tipp, weißt du, was der Frau vielleicht auch ein bisschen weitergibst, um dort auch wachsen in diesem Bereich? Dass sie dort wie das können, auch bewusst angehen?
Ich glaube, wie ich es beobachte bei Patientinnen von mir und wie ich es selber gefunden habe, ich bin ein gutes Gestalten reingekommen, ist, dass ich mir wirklich bewusst gewisse Sachen ruhiger genommen habe und mir mehr Regenerationszeit eingeplant habe und in dieser Zeit mir überlegt habe, was ich wirklich möchte und in dieser Zeit auch Gott reingenommen habe und im Dialog mit ihm mein Leben angeschaut habe. Und das hat mir sehr, sehr geholfen.
Mhm.
Genau.
Also bist du ins Gebet
also die Ruhe, Ruhe, Stille, genau, und der Dialog mit Gott lesen und wie nochmal eine neue Stimme finden.
Mhm.
Genau, ich glaube, das ist etwas, wo ich Frauen sehr würd ermutigen würde, ihre Stimme zu finden. Das heisst nicht, dass sie keine Stimme bis dahin hatten, aber vielleicht auf einer neuen Tonlage jetzt oder anders.
Mhm. Hat sich für dich das Leben mega fest verändert? Also für dich war es noch krass, du hast noch mal ein Kind bekommen, auch noch gerade eine mega krasse Veränderung im Körper mit der ganzen Menopause, die dann ja bald gekommen ist, nehme ich an. Wie war das für dich gewesen?
Also eben, ich erlebe jetzt Menopause aus etwas eher Befreiendes. Ich freue mich auf die Zeit, weil wir halt relativ spät Kinder hatten, Langkind. Unsere Kinder sind leider, sind noch nicht ausgeflogen. Nein, ich schätze ja sehr. Aber ich freue mich auch auf die vielen Unabhängigkeiten. Oder ich freue mich auf den Freiraum, wo es gibt. Ich habe viele Ideen, was ich machen möchte. Ich freue mich auch, dass ich gesund bin, dass ich viel Spannende, es interessieren mich sehr viele Sachen, Zeit wieder, um mich Sachen zuzuwenden. Aber ich glaube, dass die Hormone mir schon auch eine Stabilität geben.
Genau, dass das dir jetzt mega hilft, oder auch jetzt, du bist schon voll im Berufsleben, also dass da mit Kind und Beruf und allem kannst funktionieren,
ja,
irgendwo.
Genau. Mhm. Also gerade mit reproduktionsmedizinischen Massnahmen, wie heute sehr viele Frauen sehr Spruchkind haben, kommen die halt, wenn die Kinder so halbwüchsig sind, kommen die Menopause. Also es verschiebt sich alles nach hinten. Ja. Und dann die Symptome, die wir jetzt so ein bisschen gestreift haben, das ist unglaublich anspruchsvoll. Ich würde das nicht schaffen.
Ja.
Und ich sehe es auch immer wieder bei Patientinnen von mir, dass das ohne Therapie schwierig ist.
Mhm. Also was würdest du sagen, was ist so der beste Rat, den man kann geben in dem Zusammenhang Menopause?
Offen sein, für, eben das habe ich am Anfang schon gesagt, dass es sehr vielseitig sich zeigen kann und dann frühzeitig mit jemandem darüber reden, mit der Frauenärztin oder mit einer Freundin. Einfach nicht zu lange warten und mit sich selber alles ausmachen.
Mhm. Dass man dort schon mal gleich mal geht, sich informieren. Ich finde das eben auch noch ein wichtiger Punkt, eben meine Freundinnen und zum Teil auch bei mir, wo ich wie manchmal so das Gefühl habe, hey, das habe ich jetzt irgendwie früher noch nicht so gehabt. Das empfinde ich vielleicht jetzt schon stärker, vielleicht aber auch, weil ich mich jetzt gerade mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wo ich mich dann frage, ja, ab wann soll man sich dann darum tun? Also, du hast jetzt gesagt, 40 ist noch relativ früh, ab 45 kann man dann vielleicht mal irgendwie schauen, ob vielleicht mit der Frauenärztin oder mit der Gynäkologin mal reden, wie das genau aussieht. Ab welchem Symptom hast du das Gefühl, müssen wir mal anschauen?
Also, gell, das sind nur so Richtlinien, die Jahre. Also, ich habe schon 43-jährige genau. Patientinnen und ich finde, grundsätzlich kann man das auch mit 38.
Ja.
Einfach das, was man wahrnimmt. Ich glaube, es ist, dass man einfach sich selber wahrnimmt und nicht durch das Leben rast und merkt, jetzt bin ich schon viel zu weit gerannt. Und ich nehme mich fast gar nicht wahr, ich weiss nicht mehr weiter. Mhm. Die kommen manchmal sehr verzweifelt. Und ich finde es cool, du hast jetzt Freundinnen, wo du darüber redest. Es gibt aber auch immer wieder Frauen, wo das sehr schambehaftet ist, darüber zu reden, dass sie jetzt älter werden, dass sie gewisse Symptome haben. Ja, und das würde ich einfach irgendeine Form von darüber reden suchen. Und egal welches Alter. Das ist nicht unbedingt, das sind nur so Richtlinien.
Und es ist ein bisschen das Pendant zu der Pubertät, oder? Die kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Also die ist ja irgendwo auch so, dann kommt mal ein Schub und dann gewöhnt man sich irgendwie daran, auch selber. Also wenn ich mich zurückerinnere, dann denke ich mir, das ist einfach normal. Es ist einfach so, ist es einfach, oder? Und rundum merken alle, die Person verändert sich ja völlig, aber man selber hat einfach ein Normal.
Ja, genau. Und das ist super, dass du es nennst, weil mir vergleicht es mit der Pubertät, auch in der Medizin. Und was ich immer wieder habe, und das weisst vielleicht von deinem Umfeld, dass der Eierstock, der schafft, macht es wieder normal und dann hat man das Gefühl, alles ist gut. Und dann streikt er wieder. Also er wird ja müde über die Zeit.
Ja.
Und darum kommen auch manchmal Frauen sagen, sie möchten jetzt doch eine Therapie. Und dann rufen sie zwei Monate später an und sagen, aber jetzt ging es wieder ganz gut.
Mhm.
Also das ist sehr eine unstete Zeit. Und das macht es dann auch immer wieder so hoffnungsvoll, dass es vorbei ist und dann kommt es wieder. Mhm. Und dass man auch weiss, das ist normal.
Mhm. Es gibt dann wahrscheinlich eben auch so die Stimmungsschwankung, die man hat. Also wenn die Umwelt einem vielleicht auch darauf aufmerksam macht, hey, irgendwie veränderst du dich. Ich glaube, das kann ich schon auch noch. Also stelle ich mir jetzt vor, würde ich mir jetzt wünschen von meinem Umfeld, dass sie mir das wie sagen, oder nicht?
Also, und viele sagen, also Leute, die in Partnerschaften stehen, halt der Partner.
Mhm.
Viele Frauen kommen, sagen, ich würde mich einmal scheiden im Monat.
Krass.
Und bevor man das will, muss man jetzt wirklich Hilfe suchen.
Mhm. Also das ist ein Thema. Also es kann so weit gehen, dass man es wirklich so verzweifelt ist. Du hast zwar schon Depression auch noch angesprochen am Anfang.
Mhm.
Also dass es wirklich das Leben einem kann auf den Kopf stellen. Also sogar, dass man den besten Partner in die Wüste schickt, weil es da oben im Hirn rumfunkt.
Ja, genau. Und auch, was man auch immer wieder sieht, ist, dass Frauen mit Antidepressiven kommen. Also so Serotoninwiederaufnahme haben wir. Das ist eine Gruppe von Antidepressiva, die eigentlich gut verträglich ist. Nichtsdestotrotz ist es oft, wenn man die Hormone gut einstellt, muss man die nachher kann man die auch weglassen.
Mhm.
Also das ist oft, dass die Frauen auch dann sehr schnell auf dieser psychiatrischen Schiene sind oder psychologischen Schiene. Und es ist einfach wichtig, dass man zuerst einmal die Hormone gut einstellt. Und dann kann man das immer noch ergänzend machen. Aber es tut mir manchmal leid, wenn ich dann eine Blutentnahme mache und sehe, die Hormone sind im Keller Und die Frau ist schon sehr psychiatrisch, psychologisch aufgeleistet.
Ja, man hat es also, dann wie nicht so auf dem Schirm gehabt, irgendwie, vielleicht.
Und auch Herzrasen. Ich hatte schon Patientinnen gehabt, die sind kardiologisch unglaublich abgeklärt worden, wegen hohem Blutdruck und Herzrasen. Und niemand hat an die Hormone gedacht. Und wenn sie dann kommen und man die Hormone gut einstellt, dann ist das Herzrasen weg und der Druck stellt sich wieder ein. Also das ist nicht gedacht, jetzt, das ist gute psychologische Betreuung, all diese Sachen, aber es ist einfach wichtig, dass man breit denkt. Die Hormone, die affektieren praktisch alle Organsysteme.
Krass.
Und dass man ab und zu mal daran denken könnte, dass man Menopause sein und dann kann man das kontrollieren und wenn das gut ist, dann ist es gut, dann kann man weitergehen und das Nächste anschauen. Aber ich finde es schade, wenn man so andere Sachen macht, wenn es eigentlich so naheliegend ist, dass man mal die Hormone anschaut.
Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, eben, die Person, wenn man irgendwie in einer Beziehung ist, ist ja auch betroffen davon, wenn man in die Menopause kommt. Was ratest du dem Umfeld? Was ratest du diesen Personen, wenn sie das gerade merken, wenn sie so Sachen wahrnehmen?
Ich würde raten, auch das Gespräch zu suchen mit der betroffenen Frau. Also mit der Partner, Partnerin, dass man das halt sagt, dass man Rückmeldung gibt. Ich glaube, wir leben alle von Rückmeldungen. Mhm. Nicht nur bezüglich unseren menopausalen Symptomen, auch sonst entwickeln wir uns weiter über Rückmeldung. Mhm. Und wir brauchen das. Und das ist, denke ich, ein Grund, wieso wir in sozialen Systemen und Verbünden leben.
Kann man denn das so aufnehmen? In dem Moment, also ich weiß jetzt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man denn ist, psychisch, wie man denn zu Weg ist, aber mag man es dann aufnehmen? Oder ist man dann vielleicht in einer Abwehrhaltung? Oder ist man in einer, ich kann jetzt gerade gar nichts mehr?
Es gibt alles. Ja. Ich sehe wirklich alles und es hängt sehr vom Typ ab und auch von der Beziehung, die man hat. Wie es also sonst mit Sachen ist, die man rückgemeldet bekommt. Man reagiert ja nicht immer positiv und findet auch, danke, dass du mir das sagst.
Ja.
Aber wenn man dann im stillen Kämmerlein ist, merkt man, hey, vielleicht wäre es gleich einmal gut, ich würde mich dem widmen. Und so kommen dann Frauen und machen den Termin ab. Ich glaube, das braucht einfach eine Offenheit, wie man es sonst eigentlich auch hat.
Ja.
Es ist ein normaler Prozess im Leben. Und es braucht sicher auch eine Weitherzigkeit. Wie man es mit Teenagern auch hat.
Ja, das ist ein guter, das stimmt, das ist eigentlich ein guter Vergleich, oder? Vielleicht so, dass man sich einmal zurückbesinnt auf die Zeit, wo man einfach, ja, Teenager war und alle rundum auch. Oder wenn man selber Kinder hat, die Teenager sind, wie man mit ihnen umgegangen ist, irgendwie so, oder? Also dort ein bisschen mehr Selbstfürsorge auch für sich selber und eben fürs Umfeld geben, irgendwie. Also Fürsorge dann, nicht nur Selbstfürsorge.
Ja, also ich habe mir dann auch überlegt, ja, hey, was wünsche ich meiner Tochter in dieser Teenagerzeit? Sie ist jetzt im Teenageralter. Und dann habe ich mir überlegt, ich wünsche mir eigentlich, dass sie sich gut schaut, dass sie sich Zeit nimmt, dass sie sich überlegt, was sie will, wo sie hin will, welche Beziehungen dass sie pflegen will. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich wahrscheinlich genau das Gleiche, was sie mir auch wünschen würde, dass meine Mutter das macht. Dass man das Gute, was man sich eigentlich wünscht für einen Teenager oder merkt, das ist so ein Umbruch, dass der Umbruch einfach ein bisschen anders konnotiert in der Menopause auch stattfindet. Es macht einem auch ein bisschen großzügig mit einem selber.
Absolut. Und irgendwie, was vielleicht auch noch so ein bisschen mitschwingt, ist so ein bisschen Angst davor. Weißt du, wie damit umgehen? Was würdest du sagen? Wenn man Angst hat?
Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Und auch über vieles, was wir natürlich reden, von diesen Symptomen, das sind ja so ein bisschen wie Gespenster.
Ja.
Oder auch Osteoporose, Herzinfarkt. Ich meine, das sind alles nicht schöne Wörter. Und ich glaube, man muss wie nicht Angst haben davor, aber wenn man es verneint, ich merke einfach so, dass der Kopf ins Sand steckt. Und ich bin aber sehr ein guter Kandidat für das. Ich weiss, wie man das kann. Es ist einfach keine gute Lösung.
Warum?
Weil man weiterkommt, wenn man etwas macht. Wenn man es anschaut, wenn man es auseinandernimmt. Wenn man sieht, plötzlich, man kann etwas machen, man hat einen Handlungsspielraum. Und wenn man den Kopf ins Sand steckt und wenn man es einfach sich wie abschirmt oder verdrängt, dann hat man keinen Handlungsspielraum und man geht einfach rein. Dann ist dann mehr auf das Szenario, man geht von einer Klippe in den Abgrund. Weil es dann einfach ganz plötzlich kommt. Und ich erlebe die Frauen, die sich mit dem wie auseinandersetzen. Anfreunden ist ein grosses Wort, das muss man nicht unbedingt. Aber einfach sagen, es ist ein Teil des Lebens. Dort hat man viel positivere Outcomes, finde ich.
Mhm. Also wieso die Akzeptanz, die man in der Psychologie auch so viel sagt. Oder? Mhm. Das ist eigentlich der Anfang von einem Heilungsprozess. Also Erkennen und die Akzeptanz von den Umständen, dass das eigentlich schon die halbe Miete ist, oder?
Genau, das Integrieren von dieser Endlichkeit. Yeah. Wir verdrängen ja viel den Tod auch. Mhm. Und das ist auch verständlich. Und mit dieser Menopause kommt halt der Tod in Reichweite, auch wenn das noch viele Jahre sind. Aber das wie zu reframen und sagen, ich gestalte die Tage bis dahin nochmal. Und dann muss ich aber auch schauen, was sind denn meine Voraussetzungen, meine körperlichen, dass ich die kann gestalten kann. Und für das braucht es halt eine gewisse Vitalität. Das denke ich jetzt. Mhm. Wenn man schon die Chance hat, das im Voraus zu antizipieren.
Mhm. Hast du das Gefühl, es braucht dann dort vielleicht wie nochmal so ein bisschen eine Bucketlist, die man sich könnte machen, dass man so wie bewusst ist, hey, wenn ich jetzt noch die Chance habe, dann mache ich das noch, dass ich das noch abhökeln kann. Würdest du das als Tipp geben?
Ja, also ich würde als Tipp geben, dass man sich einmal wie du sagst, Bucketlist, oder wie zum Beispiel sagen, hey, wenn ich das und das will, ich nehme jetzt zum Beispiel ganz ein einfaches Beispiel, wenn ich mal noch auf den Kilimanjaro will, das ist jetzt sehr ein banales Beispiel, oder wenn ich meine Enkelkinder mal will hüten und vital sein mit denen und auf den Spielplatz können, dann heisst das für meinen Lebensstil jetzt das und das. Das heisst, dass ich eben vielleicht mal meine Lebensstilmodifikation anschaue, oder dass ich mir mal überlege, wo stand ich in dem ganzen perimenopausalen Prozess hin. Das sind ja eben über mehrere Jahre, wie ich hoffe, dass wir jetzt das gesehen haben.
Yeah.
Wo stand ich da und was hatte ich für Handlungsspielräume, dass es mir gut geht und wie kann ich meinen Sport integrieren und so weiter. Mhm. Also wie, wenn ich dort hin will, was muss ich heute machen, dass ich morgen dort bin? Und das ist in dieser Altersphase oder in dieser, wie nennt man das, Übergangsphase, ist das eben so wichtig. Wenn man 20 oder 30 ist, muss man das nicht machen, weil man bleibt gleich gesund ein Stück weit. Oder? Der Körper hat noch voll viele Kompensationsmechanismen. Mhm. Dass man auch mit 30 dort ist, egal wie.
Das hat etwas.
Und das ist jetzt, das finde ich, ist die grosse Veränderung, dass man jetzt nicht mehr dort ankommt, wenn ich nicht mir ein bisschen überlege, was will ich jetzt machen.
Mhm.
Oder in den kommenden Jahren.
Mhm.
So komisch, wenn ich dich anschaue, du bist so jung und ich dir das sage.
Aber ich merke es ja schon ein bisschen. Es ist sicher kein falscher Ratschlag, das zu sagen. Also vielleicht an Frauen, die vielleicht noch vor dieser Zeit stehen, vor dem Wechseljahr, was gibst du dort mit? Was ist dein Ratschlag?
Dass sie sich einmal geniessen. Dort in dem Stadium, in dem Prozess, wo man ist. Und gut anschauen, wo stand ich? Also wie akzeptiere, dass es diesen Prozess gibt und dann schauen, wo stand ich? Das, und nicht denken, wenn ich möglichst nicht anschaue, dann werde ich nie alt. Und dann werde ich nie in die Menopause kommen.
Es stimmt einfach nicht.
Das habe nicht ich so gemacht.
Haben wir gelernt. Du hast es auch selber so erlebt, oder? Sie kommt, auch wenn man als jung gedacht hat, sie Never. Kommt nie. Genau. Hast du ganz am Anfang gesagt, danke dir vielmals, Rita, dass du da gekommen bist und uns so viel gelernt hast über das Thema Menopause, über die ganzen Hormone etc. und wie man damit umgehen kann, wenn man drin, davor oder auch danach steht. Da haben wir zwar nicht so viel darüber geredet, aber ein bisschen angeschnitten haben wir es noch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Dankeschön.
Für alle die, die so in meinem Alter oder auch jünger sind, ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Die Liste mit den Symptomen ist definitiv nicht gerade kurz. Und auch nicht so, dass man jetzt findet, ja los, bringe die Sachen. Aber die Folge mit Rita Spallinger hat mir auch Mut gemacht. Man kann etwas machen. Es gibt Mittel und Wege. Und je besser man heranschaut und sich beobachtet, desto besser kann man auch genug früh reagieren. Und ja, es ist eine grosse Veränderung in unserem Körper und vielleicht darf es ja da auch eine geben in unserem Leben. Mit der Menopause dürfen wir uns die grossen Fragen vielleicht auch wieder mal stellen und sich auch ganz bewusst in einen neuen Lebensabschnitt hineinwagen. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und wenn du willst, dann darfst du Psychohygiene auch sehr gerne finanziell unterstützen. Wir gehören zu ERF Media und wir leben von Spenden. Infos findest du in den Shownotes. Merci vielmals für jeden Franken und danke fürs Zuhören. Hab's gut.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.